So, da sind wir. Oder besser gesagt, beinahe so, da waren wir.
Ja, spannender Einstieg. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Ja, es war eine verdammt spannende Woche. Ich muss sagen, die Woche fühlt sich bei mir an wie ein Monat oder wie ein Jahr. Ich würde sagen, ich bin ein Jahr geältert.
Gealtert. Ja, ich werde ja auch bald gealtert.
Du alterst ganz schön bald.
Entschuldige bitte, du bist älter als ich. Du bleibst auch immer älter
als ich. Bleib auch immer älter als du?
Ja.
Aber verdammt, du wirst hotte 30.
Findest du das heiß?
Sexy, schmexy.
Erfahren. Das finde ich irgendwie weird, dass du das jetzt so sagst.
Echt?
Ja, irgendwie schon.
Ich finde es Alter geil. Ich muss sagen, seitdem ich 30 bin, bin ich glücklicher. Weil die Angst, 30 zu werden, ist weg. Sonst verändert sich nichts.
Okay. Interessanter Ansatz. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich glaube, man kann raushören, ich werde 30. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie komisch finde. Ich glaube, es ist nur dieses Prinzip, dass man irgendwie denkt, da kommt jetzt plötzlich eine 3 davor. Aber ganz ehrlich, im Alltag habe ich jetzt auch nicht die ganze Zeit gedacht, boah, wie krass, da ist noch eine 2, da ist noch eine 2. Und irgendwie habe ich, glaube ich, auch... Also ich glaube, bei mir ist es entspannt, weil ich habe den Druck nicht...
Du unterschätzt das.
Hä, findest du schlimm, dass du 30 geworden bist?
Es ist nicht so, dass der Druck da ist oder sowas. Wenn man 30 wird, hat man es auf der Stirn drauf gestempelt. Also jeder weiß, dass man 30 ist. Und so wird man auch behandelt. Man kriegt einen Sitzplatz freigemacht im Bus und so.
Weißt du übertreibst eben gerade. Wir sind wieder mal im Damian-Übertreiber-Modus.
Die Leute merken das. Es ist anders. Aber dafür wird man auch...
Wer bietet dir denn den Platz im Bus? Also seit wann fährst du Bus? Das ist ja schon das andere. Das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Ich wollte jetzt hier nicht so auflaufen lassen. Aber Leute, Damian, ich weiß nicht, wann das letzte Mal Damian Bus gefahren ist.
Also nach meiner Radtour mit dem Flixbus.
Stimmt, okay, gut.
Zählt das?
Da hast du ein Platzangebot bekommen.
Nee, da habe ich einen reserviert.
Ja, ich glaube auch. Deswegen, ich weiß auch nicht, Damian, was du hier schon wieder erzählst. Vielleicht ist es auch die Uhrzeit, die irgendwie eben gerade einkickt.
Ja, aber wir haben ja noch 4 Podcasts, bis du 30 wirst. Bis dahin kannst du ja nochmal die Zeit genießen.
Ich muss dir ehrlich sagen, ja, dass ich diesen Druck abgelegt habe, von wegen, ich werde 30 oder keine Ahnung. Ich meine, oft, das muss man ja auch sagen, ist ja oft auch gerade bei Frauen noch krasser mit dem Thema verbunden, so Kinder, dies, das und deine Träume in Erfüllung gegangen. Also ich meine, man hinterfragt irgendwie schon viel, aber ich habe das Gefühl, das habe ich in den letzten 2 Jahren irgendwie schon hinter mich gebracht.
Gott sei Dank.
Das ganze Hin und Her.
Also wenn wir jetzt keinen Monat Drama haben.
Ja, nee, deswegen, ich will jetzt eben gerade gar nicht so, ich mache das irgendwie gar nicht mehr so an dem Alter aus. Natürlich ist es schon irgendwie nochmal so eine Reflexionszeit,
ja.
So, weil halt echt nochmal so ein ganzes Jahrzehnt umgegangen ist und ich finde, man realisiert so ein bisschen, wie schnell die Zeit umgeht. Ich glaube, das ist so ein Ding, was man so mit 30 einfach checkt, so boah, wie krass, das ist so einfach wieder so ein Jahrzehnt und irgendwie habe ich gerade noch so gedacht, ich bin so ganz anders in woanders in meinem Leben und ich habe das Gefühl, viele machen das nicht mehr so krass aus, so wo sie dann sagen, boah, mit 40 bin ich dann da und da, ne?
Aber ich kann dir eins versprechen, dein 30. den wirst du im Leben niemals vergessen.
Ich weiß nicht.
Denn es wird dein erstes Mal sein, dass du auf Reisen 30 wirst. Das haben wir sonst noch nie hingekriegt. Es war dein großer Traum seit Jahren. Zum 30. haben wir keine Mühen und Kosten gescheut, dass wir dir diesen Traum erfüllen können. Haben die Fender ausgebaut, sind nach Südamerika, haben extra davor lange Zeit.
Weißt du, du hast gut lachen. Du hast gut lachen. Nein, weil du machst, ich finde, mein Geburtstag ist irgendwie was ganz Empfindliches. Ich muss ehrlicherweise sagen, wahrscheinlich bräuchte ich eine Therapeutin, um das aufzuarbeiten. Oh. Nein, weil ich weiß wirklich nicht, woran das liegt, dass ich so geburtstagsscheu bin.
Ja?
Weil
ja.
Ich war schon, es muss irgendein Auslöser.
Du bist keine Geburtstagsmaus, das warst du noch nie.
Nee, und ich muss ehrlich sagen, ich habe den Tag ja schon oft auch irgendwie gefürchtet und es liegt auf jeden Fall nicht daran, dass ich keine schönen Kindheitsgeburtstage habe, weil die habe ich alle toll in Erinnerung. Meine Mutter hat immer so tolle Geburtstage für mich gemacht, daran liegt es halt einfach überhaupt nicht. Ich weiß eben gerade nicht, wann dieser Switch kam, ich kann mich auch nicht mehr erinnern, aber irgendwann mal kam es irgendwie zu dem Punkt, dass ich keinen Bock auf meine Geburtstage hatte. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie daran lag, an dieser Telefoniererei, also dass es vielleicht eher daran liegt, dieses Gefühl von, boah, jetzt ruft mich jeder an und irgendwie so eine Art vom Außenweggehen. Also vielleicht liegt es weniger an dem Geburtstag, sondern eher an diesem Gefühl von, jeder meldet sich und jeder will irgendwie kurz, ich weiß nicht, ich kann es irgendwie gar nicht ergründen.
Es
liegt auf jeden
gerne.
Fall nicht an unglücklichen Kindergeburtstagen. Irgendwas, also ich glaube, ich bräuchte echt eine Therapeutin, die mit mir das aufarbeitet und mir hilft zu erkennen, woran es liegt.
Ja, das könnte sein. Aber ich mag es auch lieber, wenn man geschrieben bekommt. Bei den ganz nahen, jetzt Eltern oder sowas.
Ja.
Oder besten Freunde, da telefoniere ich auch gerne, weil man hat sich da mehr zu sagen. Aber nur einen Anruf zu halten, um gesagt zu bekommen, hallo, wie geht's? Alles Gute zum Geburtstag, wie war dein Tag heute? Hast du schön gefeiert? Was hast du geschenkt bekommen? Und
wie
tschüss.
Wie ist das Wetter?
Wie ist das Wetter?
Denk ich mir
so,
nee,
komm, dann schreib doch einfach. So, dann kannst du
ja,
auch eine Nachricht
aber
schreiben.
Beispiel, ja, ich weiß auch nicht, zum Beispiel das, was auch die letzten Jahre, ja auch zum Beispiel deine Oma aus Polen, das ist ja super süß, dass sie kurz mit mir telefonieren möchte, aber ich habe schon mega Probleme, sie überhaupt zu verstehen, übers Telefon dann auch noch. Und dann weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Ich weiß auch nicht, warum mir das so unangenehm ist. Aber vielleicht ist es auch, weil ich früher so mit Anrufen so, na, nicht genervt wurde. Aber das Problem ist, ich war halt als Kind und so, ich war schon so oft, so lange, viele Jahre immer von meiner Familie weg. Und die einzige Möglichkeit war, in Uruguay zu telefonieren. Und klar, als Kind, das war halt so, es ist schon inhaltsloser. Jetzt, wo ich meine Großeltern in Uruguay auch mit dir oder so, so oft schon gesehen habe und so, da ist viel mehr Inhalt. Ich rufe die mittlerweile voll gerne an, weil dann haben wir uns richtig was zu erzählen und die können auch richtig so spezifisch fragen. Und früher war das so oberflächlich und vielleicht hängt das schon irgendwie alles so, keine Ahnung, so, man kann es irgendwie gar nicht erklären.
Das muss therapiert werden bei dir, definitiv. Ja. Weil ab und zu gehst du noch nicht mal dran oder du scheust das Telefon dann. Und das ist dann schon, es hat schon extreme Formen teilweise. Also da ist schon irgendwas, irgendein Schaden ist da definitiv.
Ich habe echt richtig Probleme. Ja, also wenn es eine Schwäche gibt,
das Telefonieren
wo ich, was jetzt,
oder Antworten,
ich mein,
oder WhatsApp beantworten.
Ja, genau, ist ganz schwierig, ist Thema Nachrichten machen. Also geht es gar nicht jetzt so um Instagram und YouTube und so. Das ist irgendwie für mich was ganz anderes. Aber so Privatnachrichten
mache
ich
auch meistens.
Na, ich mache auch viel.
Du machst auch sehr viel.
Aber genau, also irgendwie so mit Freunden und so antworten und telefonieren geht bei mir so irgendwie sowieso gar nicht. Das mag ich überhaupt nicht. Sprachnachrichten ist auch ganz, ganz schwierig. Und Nachrichten, ich weiß auch nicht.
Okay, aber Sprachnachrichten mag auch keiner. Es gibt niemanden, der gerne Sprachnachrichten macht. Das kann mir keiner erzählen.
Doch, Jenny?
Ja, nein.
Die Grüße gehen raus an die sehr viel zwei zu hören. Doch, die macht schon gerne Sprachnachrichten.
Ja,
ich kann mich erinnern, dass sie gerne welche gehört hat.
Das ist eine Irritation. Das sind noch Gedanken, die sind noch nicht ganz richtig sortiert. Keiner mag Sprachnachrichten. Sprachnachrichten sind das Schlimmste.
Komm, wir lassen eine Abstimmung. Ich hoffe, ich vergesse es nicht einzustellen.
Sprachnachrichten.
Mögt ihr Sprachnachrichten?
Komm, also wenn ich eine Sprachnachrichten kriege ich schon. Stellen sich meine Nackenhaare auf.
Deswegen, das war das mit Abstand das Schlimmste, das habe ich am meisten ignoriert.
Ja, aber ich möchte eine Nachricht, Wesentliche kurz gelesen, schreiben und wenn ich telefoniere, aber zum Telefonieren, ich muss auch sagen, ist ja nicht nur so, dass du mit anderen nicht gerne telefonierst, auch wenn wir nicht beisammen sind, wie jetzt, als wir letztens getrennt voneinander waren die Woche.
Da habe ich schon mit dir telefoniert. Damit
schon verhältnismäßig viel telefoniert, bin mir sicher, dass aber andere 10-mal mehr telefoniert hätten. Also wir haben nur das Wesentlichste besprochen. Und
ja, aber weil du auch kein Telefonierer bist.
Ich hasse Telefonieren.
Ich habe es da schon gebraucht, weil wir einfach so lange so weit weg waren. Irgendwie habe ich es da schon sehr gebraucht. Aber ich weiß, irgendwie ist das ein sehr spezielles Thema. Ich weiß auch gar nicht, wie wir jetzt irgendwie dieses super krasse, ich muss ehrlich sagen, es ist ein Thema, was mich hardcore belastet, weil ich mich enorm schlecht fühle, auch meinen Freunden und meiner Familie gegenüber. Mittlerweile haben es irgendwie alle verstanden so, dass es überhaupt nicht persönlich und böse denen gegenüber gemeint ist, wenn ich mich länger nicht melde, sondern dass es mir halt wirklich auch sehr, sehr, sehr schwer fällt, vor allen Dingen in Phasen, wo sehr viel in meinem Leben passiert und es sehr gestresst ist. Und vielleicht muss man auch sagen, ist es so ein bisschen Berufskrankheit geworden, bei mir mittlerweile. Also irgendwie muss es so was Früheres, Traumatisches, irgendwelche Triggerpunkte geben, die von dieser halt, glaube ich, Familienentfernung ist. Und zusätzlich kam dann irgendwie in Anführungsstrichen berufsbedingt, dass ich halt den ganzen Tag so viel mit Austausch zu tun habe.
Ja.
Mit Kommentaren und Social Media und, was mir auch enorm viel Spaß macht, aber was mir natürlich auch, glaube ich, irgendwie so für private Sachen dann so ein bisschen die Energie rausnimmt. Ich weiß es nicht.
Ich verstehe, was du meinst. Das ist vielleicht als Außenstehender vielleicht schwer zu verstehen.
Ja.
Aber ich verstehe es besonders, weil du ja auch mit deiner Persönlichkeit nicht die bist, die extrem extrovertiert ist und davon lebt, von diesem WhatsApp-Austausch oder Anruf-Austausch, sondern eher die Menschen direkt zu sehen, dann intensive Zeit zu haben.
Ich liebe es, mich zu treffen mit Leuten. Ich könnte stundenweise reden, aber ich mag das über die Entfernung einfach nicht.
Nee, das nicht. Diese Distanz haben und dann sich austauschen. Aber lass doch mal einen guten Vorsatz für deine 30er starten.
Ja, oh mein Gott, Vorsätze sind so schwer.
Wir fangen klein an. Du gehst einfach an deinem 30. Geburtstag, das ist ziemlich exakt genau in 4 Wochen, an jeden Anruf ran, den du am Handy siehst. Also wenn wir gerade irgendwas anderes sind, keine Ahnung, wir springen gerade Iguazu-Wasserfälle runter, was Cooles,
genau,
was wir machen
wenn
werden.
Da runterspringen kann.
Dann natürlich nicht, aber wenn du den siehst, dass ein Anruf eingeht, gehst du ran.
Wir werden kein Internet haben.
Dafür sorge ich.
Muss ich mir eine E-SIM machen für den Tag?
Würde Sinn machen.
Aber ich fand, ganz ehrlich, aber dann muss ich sagen, bin ich aber auch ein bisschen angepisst an dem Tag, weil das ist ja
nein,
schon...
Nein, nicht angepisst sein.
Nein, aber warte mal, einen Moment, es ist mein Geburtstag und wenn wir tatsächlich zu dem Zeitpunkt dann zu den Iguazu-Fällen gehen und das ja auch wirklich was super Besonderes ist. Wir waren zwar schon mal da, aber es ist schon noch was anderes, jetzt 15 Jahre später das nochmal zu erleben, wenn man das so aktiv jetzt nicht in den Teenagerjahren erlebt, sondern halt so mit 30 dann und so ganz bewusst ausgesucht hat und halt schon diesen krassen Akt gemacht hat, da sogar mit dem Auto hinzufahren, mit dem eigenen Auto sozusagen aus Deutschland bis
hinzufahren. Ich komme noch so weit mit
und dann habe ich meinen Geburtstag, genau, und dann mache ich da sowas Besonderes und dann soll ich da eine ESIM haben und soll da bei den Iguazu-Wasserfällen sozusagen auch noch am Handy hängen.
Also,
und
ich
auf
meine,
die Anrufe gehen, das finde ich schon, das finde nee, also, find ich jetzt so grenzwertig.
Ich finde es mit der ESIM übrigens, auch da wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen, da hast du dir selbst jetzt gerade einen Stein in den Weg gelegt. Das hätte einfach nur gereicht, wenn
der
wir eine Unterkunft haben.
Das kann doch scheiße sein.
Wenn wir irgendwo eine Unterkunft haben und WLAN hätten oder sowas, dass du einfach nur dann rangehen musst. Aber dass du dir extra eine ESIM machen willst, du musst es nicht übertreiben in den Vorsätzen, sagen wir so.
Das Problem ist, dass manche Leute erwarten, nicht Freunde oder sowas, aber im Familienkreis gibt es da so ein oder zwei Personen, die dann so einen Rückruf erwarten, ne? Also meine Mama ist was anderes, die will ich ja sowieso, aber das ist, also da gibt es schon so ein, zwei Personen, die sind jetzt nicht so nah familiär, aber trotzdem, die erwarten dann irgendwie aus Druck so einen Rückruf, dass ich dann noch zurückrufe.
Das ist ja Frechheit
zum Geburtstag,
ja. Nur
weil ich in dem Moment kein Internet hatte.
Das geht eh nicht. Ich finde, das geht aber eh nicht. Wenn man Geburtstag hat, dann ruft man nicht zurück. Wenn man dann nicht erreichbar ist, ruft der andere noch öfters an.
Oder macht eine Nachricht.
Oder macht eine Nachricht. Aber ja. ich hab auch noch nie zurückgerufen. Aber damit wir überhaupt irgendwann mal an den Iguazu-Wasserfällen ankommen, sollten wir mal ein paar Kilometer machen. Wir sind nämlich sehr, sehr langsam vorangekommen und ich glaube, es wird Zeit für ein Status-Update.
Den Status-Update habe natürlich so ich in den letzten Malen auch. Ich weiß auch nicht, damit hat
ich weiß,
die Aufgabe
ist.
Mittlerweile an mich abgegeben. Ist in Ordnung, wir können es ja auch so machen. Status-Update, Kilometer 17.644.
Boah.
Ändert sich richtig viel seit den letzten Episoden. Wir sind so viel langsamer geworden. War das nicht immer so, dass wir viele Nachrichten bekommen? Fahrt doch einfach ein bisschen langsamer. So, Leute, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir wirklich deutlich langsamer unterwegs sind.
Wir kommen an beim Reisen, ja.
Ja, aber das Problem ist, das ist einfach den Orten geschuldet oder dem Ort geschuldet, wo wir momentan sind. Wetter ist momentan bombastisch. Wir können jetzt endlich mal so ein bisschen den südamerikanischen Winter wirklich entfliehen. Wir haben, muss ich mal kurz scrollen, 19 Grad eben gerade.
Wow.
Und jetzt kommt das absolute Highlight. Wir befinden uns in Rio de Janeiro.
Oh, das ist Musik.
Ach, das ist so herrlich. Dementsprechend ist die Laune wirklich am Anschlag oben. Beziehungsstreits immer noch null seit Curitiba. Also das ist ja mal wirklich der Highlight.
Ja.
Rio de Janeiro. Wie sind wir hierher gekommen? Nach einem Kilometer-Update wisst ihr, wir erzählen erstmal nochmal kurz, was ist die letzte Woche passiert. Und ich kann euch sagen, es ist viel. Wir haben uns letztens wieder drüber unterhalten, was so in einem Monat bei uns in der Heimat früher in Deutschland, in Darmstadt dort, so passiert ist und wie sich das angefühlt hat. Und irgendwie ging die Zeit um und es ist auch was passiert, aber nicht so viel auf unserer Reise. Sind wir gefühlt, sind wir einen Monat unterwegs und gefühlt könnten wir ein ganzes halbes Jahr füllen.
Es ist heftig.
Und jetzt bei einer Woche auch, oder?
Das ist so krass. Also unabhängig von dieser Woche, die nochmal ganz speziell war, auch wenn ich meine Bilder auf meinem Handy durchgehe, weil ich muss mal Speicherplatz löschen, weil ich mache so viele Videos
wir
und Bilder.
Wir ballern alles voll in letzter Zeit.
Das ist unglaublich. Und dann denke ich mir, boah, das war ja so geil damals. Und dann gucke ich aufs Datum, sind wie 2 Wochen her. Dann denke ich mir, fuck, das ist ja nur 2 Wochen her. Weil man einfach so viele Eindrücke hat, so vieles erlebt, so, so viel Schönes auch erleben darf. Und das finde ich, also ich genieße es gerade unheimlich. Oder wie geht's dir da? Würdest
Total.
Du jetzt tauschen wollen, wieder irgendwie zurück? So zu
nee.
Unser altes Haus?
Nee, gar nicht. Also ich muss sagen, die Entscheidung fühlt sich immer noch, ich glaube, das haben wir in den letzten Podcast-Folgen auch öfters sehr betont. Also für mich fühlt sich das immer noch sehr richtig an. Ich fühle mich momentan
ja.
hier und jetzt auch sehr richtig. Ich fühle, keine Ahnung, ich sehne mich jetzt auch nicht so nach feste Base ankommen, sondern...
Nee, aktuell ich auch noch nicht, nee.
Nee, ne? Also
Defi reicht, als Base ist Defi einfach richtig geil, wenn man das Dach oben haben kann.
Genau. Ich brauche einfach, hatten wir das nicht letztens, habe ich auch drüber gesprochen, dass mich das gestört hat, dass unser privater Space auf dem Campingplatz, ne, was ja eine nette Begegnung war, aber dieser private, diese privaten 4 Quadratmeter wurden so ein bisschen so, boah, jetzt werde ich wieder so international, Leute, ihr wisst Bescheid, so invaded, wie nennt man das
ja.
so? Also so
invasiert.
Ja, nee, keine
ja,
Ahnung, es wurde so überschritten.
Nicht, ne? Überschritten, ja.
So diese Privatsphäre und ich muss ehrlich sagen, solange ich diese 4 Quadratmeter, unseren Defi, für mich habe und weiß, dass es so mein Rückzugsort ist, solange fühle ich mich momentan sehr, sehr wohl mit der Situation, auch mit diesem Bewegen, neue Dinge sehen. Ich freue mich irgendwie über das Jetzt und habe auch das Gefühl, dass ich so sehr im Jetzt bin. Ich freue mich aber auch gleichzeitig auch auf alles, was kommt.
Ja,
also ich
stimmt.
traue irgendwie, das habe ich auch abgelegt, weil ich wusste von vornherein, wir werden so viele Eindrücke haben und natürlich wird es auch den einen oder anderen Ort geben, wo man sich halt sehr verbunden fühlt und vielleicht halt dieses Gefühl von Trauer kommen könnte, wenn man sich halt weiter bewegen muss. Und ich habe von vornherein auch immer zu mir selbst so gesagt, ich kann es ja wiedersehen. Also es ist irgendwie eine schöne Reise, um so kennenzulernen, was einem besonders gefällt, um es einfach sich zu merken, vielleicht um in Zukunft mal intensiver dann wieder zurückzukommen an diesen Ort.
Ja, das trifft sehr gut, weil obwohl wir mit dem Camp jetzt unterwegs sind, auch viel Zeit beim Reisen haben, wir können jeden Ort nicht also so super intensiv erleben, sondern irgendwann müssen wir auch weiter aufgrund von unserem Visum, wie lange wir hier bleiben dürfen und das, was wir noch alles erleben wollen. Und ich finde es mega geil, dass wir, ich würde sagen, wir kennen den südlichen Teil Südamerikas jetzt einfach wirklich sehr, sehr gut. Und wenn wir wieder irgendwo hier reisen wollen würden, wüsste ich auch genau, an welchen Punkten ich nochmal hinwollen würde, um das nochmal, wie du gerade gesagt hast, intensiver zu bereisen. Und das Gefühl finde ich aber auch geil, dass man einfach nicht planlos nochmal hierher reisen würde, sondern wirklich weiß, was man da erleben kann und das auch dann konkret bereist. Und man weiß auch, wie man es dann bereisen sollte.
Ja, das finde ich auch. Also man hat wirklich irgendwie eine Ahnung, oder wenn man halt dann so über die Weltkarte geht und dann so in dem Bereich dann so ist, was wir halt schon gesehen haben, oder dann später hoffentlich, wenn wir es dann bis nach Alaska mit Deffi zusammen hoffentlich schaffen, dann hat man echt so eine Art Ahnung, wie die Regionen aussehen und was einen halt für einen persönlich irgendwie reizt. Und ich glaube, das, was man auch nicht vergessen darf, klar, du meinst es, ne, mit dem Visum, also wir sind natürlich auch daran einfach sehr beschränkt und vor allen Dingen so 3 Monate gerade in so einem großen Land wie Brasilien gehen schnell um und unser Alltag reißt ja auch mit. Also man hat ja auch gerade mit dem Camper sehr, sehr viel zu tun mit seinem Haushalt und Alltag, ja. Und dann arbeitet man auch noch zusätzlich und da geht auch viel Zeit darauf. Also zum Beispiel, wir werden jetzt eine Woche in Rio sein.
Mhm.
Aber wir haben das auch schon, und man muss ehrlich sagen, eine Woche ist eigentlich zu wenig. Also ich weiß jetzt schon, dass ich eigentlich zurückkommen will und eigentlich am liebsten hier einen Monat mindestens verbringen möchte.
Ich meine, auf unserer ersten Etappe, da habe ich es keine 3 Nächte auf einem Platz ausgehalten. Und hier gerade, es fühlt sich wirklich so an, als ob wir einfach ein Haus in Rio hätten. Es ist so krass, wir haben auch eine abnormal geile Aussicht. Wir gucken aufs Meer und auch noch auf einen Vorstadtteil, wie nennt man sowas dann? Das ist zwar Rio de Janeiro.
Barra de Tijuca?
Ja, genau, das meinte ich. Da gucken wir einfach drauf und es ist so geil, dass einfach hier der Fritz, so heißt der Campingplatzanbieter, dass der sowas hier anbietet, einfach vor Rio de Janeiro. So macht es auch nur Sinn, mit dem Camper eine Stadt zu erkunden. Also alles andere, haben wir gemerkt, war mühsam. Wenn es keinen Campingplatz in der Nähe gab, ohne
Sao Paulo gab's ja nichts.
Uber-Kontakt oder so, oder irgendwie Buskontakt, dass man rein kann. Ja, in Sao Paulo gab es sowas nicht und da war man 2 Nächte da und dann war genug. Aber das hier ist wirklich so geil.
Also ihr müsst euch vorstellen, der Campingplatz, also es ist nicht ein Campingplatz, wie ihr euch das vorstellt. So eine große Fläche, man hat eine Parzelle und sowas, sondern es ist wirklich an einem Hang. Es sind ja so eine Ebene, wo dann so die Camper stehen und das ist eher so ein Weg und dann am Rand kann man sich irgendwie aufstellen.
Das trifft's gut,
zwischen
ja.
Mauer, zwischen, oder bei uns jetzt, wir haben so Bäume hinten dran und dann haben wir so Lianen dazwischen und dann
Äffchen, also
und
wirklich,
Äffchen.
Es klingt gerade so, als ob es wie so ein Bilderbuch, aber ja, total. Da springen also Äffchen zwischen den Bäumen.
Äffchen, Schmetterlinge und auch das Bad, das ist jetzt nicht so ein Bad, wie man es sich vorstellt, sondern es ist eigentlich so ein altes Haus, so eine alte Baracke fast schon so ein bisschen, wo halt das Bad wieder in Schuss gebracht wurde, sage ich jetzt mal. Und da gibt es dann ganz einfache, eine Toilette, eine Dusche und die teilen wir uns jetzt mit 6 Leuten, weil eben gerade noch 2 andere Camper bei uns sind, auch ein deutsches Pärchen unter anderem. Und und dann gucken wir von diesem Steilhang runter bis zum Meer und das ist richtig crazy. Und hinter uns dann dieser Hausberg, der so ein bisschen Zuckerhut-Style hat, muss man ja sagen, so typisch Rio halt. Das ist echt crazy, dass das so möglich ist und dass wir jetzt so hier in Rio sind. Aber bevor wir nochmal gleich zu Rio sprechen kommen, ist es vielleicht, glaube ich, ganz wichtig, ganz kurz zu erzählen, wie wir überhaupt hierher gekommen sind, weil ihr habt es wahrscheinlich auch schon auf Instagram mitbekommen und wir haben auf Instagram jetzt auch noch gar nicht so viel geteilt, weil das echt viel war die letzten Tage und das eben gerade irgendwie auch ganz gut tut, sich das so von der Seele zu reden. Wir haben doch nochmal sehr große Probleme gehabt.
Ja, unerwarteterweise verdammt große Probleme. Eigentlich hatten wir vor, so unsere letzte Etappe von Paraty war das, rüber nach Rio zu fahren. Eigentlich alles ganz easy, entspannt. Wir hatten ja auch schon hier den Campingplatz rausgesucht, auch schon angeschrieben, dass wir kommen werden. Fand ich eigentlich so richtig sorglos. Wir dachten uns noch, okay, in Paraty, lass uns nochmal die Reifen wuchten, einfach, weil es da noch gut möglich ist und wollten ja noch einkaufen und tanken und so. Easy Roadtrip rüber.
Wir waren sogar relativ
Rio.
Früh ausnahmsweise, weil wir wussten, hey, 4 Stunden kann das Ganze gut dauern.
Genau, wir haben auch gesehen, das ist eine ganz schöne Bergetappe. Also die Region hier, die kann man sich so vorstellen, dass es eine Bergkette in der Nähe vom Meer ist. Deswegen ist die Natur einfach so spektakulär. Mit Hängen, also Regenwaldstimmung an den Hängen, alles begrünt. Das Wasser läuft die Steine runter und man fährt da mit dem Auto einfach zwischendurch. Wunderschön. Das einzige Problem ist nur, wenn man gerade mitten auf dem Berg ist, auf dem Weg runter in einer Kurve und man auf einmal einen Knallen hört im Fahrzeug und ein Scheppern im Anschluss.
Ja, Defi. Defi hat sich mal wieder geäußert. Also ihr müsst euch vorstellen, es gab nämlich sehr viele Vermutungen, was da passiert ist. Das Ding ist, wir konnten natürlich auch nur Stück für Stück mit euch erstmal teilen, was passiert ist, weil wir selbst auch nur Stück für Stück wussten, was da eigentlich passiert ist. Wir haben ein ganz schön komisches Geräusch schon gehört, beziehungsweise eher ich, ne, als wir Richtung Paraty gefahren sind. Und haben es schon gehört und hat Damian gesagt, ja okay, aber gar keine Ahnung, was das sein könnte. Und wir haben uns auch erstmal keine Gedanken gemacht. Du hast gemeint, hey, wir wollten eh noch die Reifen wuchten. Das sollte man übrigens auch öfters tun, zumindest in der Art und Weise, schwereres Auto, Geländewagen. Genau. Wir haben auch die eine oder andere Offroad-Strecke gemacht. Wir haben einige Straßen in Südamerika gemacht, die natürlich jetzt nicht so vergleichbar sind mit einer Autobahn in Deutschland. Und dementsprechend dachten wir, okay, machen wir das. Du hast einen rausgesucht, Continental, ne?
Irgendwie ja, sowas, irgendwas, ich habe bei Bildern geguckt, die eine gute Maschine haben. Genau. Also eine gute Wuchtmaschine, weil manche machen das so ein bisschen freihand. Aber da sollte man schon darauf achten, dass das richtig gewuchtet wird. Besonders bei so großen Reifen, wie wir das haben.
Genau, das ist auch das Problem, das nicht jeder macht, gerade weil wir eben so größere Reifen haben. Und dann sind wir da hingegangen und dann hat er irgendwie nur die vorderen gewuchtet und wir wollten eigentlich alle vier wuchten.
Da hat die Story schon angefangen. Das war schon, finde ich, so ein bisschen
merkwürdig. Ich verstehe es auch nicht, weil die hat am Anfang vom Auftrag, hat die ja genau gesagt, alle vier und die hat sie auch aufgeschrieben.
Ja, und wir haben gesagt, ja genau, alle vier, drüber schauen. Und dann habe ich ihn abgeholt, du warst ja noch Wäsche waschen.
Ja.
Dann hat er mir gesagt, ja, er hat jetzt die beiden vorderen nur gemacht. Also nur so, der hat die beiden vorderen gemacht, die Spur eingestellt und noch ein bisschen was gefettet, die Kardanwelle hat er gefettet und so. Und meinte ich so, ja, und die hintere, meinte so, hat er mich gar nicht richtig verstanden. Ja, hat er gefettet, genau.
Okay.
Und vorne die Spurköpfe hat er auch gefettet, die sind alle schön prall mit Öl. Also ist gut.
Okay, krass.
Ja, hat alles gemacht, zusätzlich.
Ja.
Also kostenlos sogar, habe ich dann auf der Rechnung gesehen, also mega, mega cool. Es war echt ein guter Laden, also ganz seriös und echt ordentlich. Und dann habe ich es aber nicht geschafft, auf Portugiesisch zu erklären, dass er die hinteren auch machen sollen. Und weil dann so viel los war, da standen welche in der Einfahrt, die haben mich blockiert und ich wollte raus und ach komm, scheiß drauf. Vorderen sind dann eh in dem Sinne wichtiger. Dann machen wir einfach die hinteren irgendwann anders, dann wissen wir wenigstens, ob sie vorderen oder hinteren waren, dass wir so ein bisschen Umwucht hatten. Und dann habe ich dich abgeholt, ja, und dann sind wir los. Und es war auch erstmal ein besseres Gefühl. Also es war schon so.
Ja, da hast du eigentlich gesagt, hey, das klingt ja eigentlich ganz gut.
Weniger Umwucht und das Geräusch war ja auch nicht mehr da. Das war
aber
ja ganz sporadisch.
Aber der
Netzko
war schon, das Ding ist, du hast, ich weiß nicht, ob ich es einfach mehr gehört habe, ich weiß nicht. Es war vor allen Dingen, wenn wir berg runtergefahren sind in links, also von links nach rechts, sind das dann Rechtskurven?
Gut, ja, genau.
Doch, Rechtskurven. Genau, wenn wir Rechtskurven, weil links war außen sozusagen. Genau, also linke Seite sozusagen außen. Rechtskurven gefahren sind, da habe ich das schon gehört. Und es war irgendwie, ich konnte es auch nicht beschreiben, wie so was Metallisches, irgendwie schon
so
was Blecherndes, was schon irgendwas, was ordentlich Kraft hatte.
Ja.
So würde ich es beschreiben. Und dann kam es ja zu dem Äußersten, wo es wirklich super laut wurde und dann auch so richtig, richtig laut. Und dann haben wir, da waren wir zum Glück auch schon langsamer, das dann gebremst und habe ich gesagt, wir müssen anhalten, wir müssen uns das irgendwie, keine Ahnung, angucken.
Ja. Irgendwie einen Rundum-Check machen, irgendwie
was
prüfen,
ist lose?
Was ist, bevor auch viel mehr kaputt geht oder dass uns was passiert. Das ist ja auch mal die große Sorge.
Es klang
Sorge.
Auf jeden Fall schrecklich. Also es klang wirklich.
Als ob unten jemand am Auto wäre und gern gegen unser Bodenblech geschlagen hätte. So hat sich das angehört. Und es war auch vom Fahrverhalten her auch anders. Also man hat gemerkt, irgendwas flattert oder irgendwas ist merkwürdig. Aber ja.
Irgendwie konnten wir es auch nicht zurückverfolgen. Wir sind dann auf jeden Fall erstmal abgefahren in so eine Seitenstraße, sind dann irgendwie auf die Straße gekommen Richtung Norden und ich dachte so, oh mein Gott, Mist, was ist denn jetzt? Und es war echt auch sehr schwer anzuhalten, da waren irgendwie keine richtigen Seitenstreifen und da haben wir dann angehalten, aber es war schon irgendwie halt weniger befahren, sage ich jetzt mal. Und eigentlich hatten wir uns ja ganz bewusst dazu entschieden, diese Strecke halt an einem Stück durchzufahren und auch echt nicht großartig irgendwo anzuhalten, weder Tankstelle noch Supermarkt noch irgendetwas. Weil uns auch einfach sehr stark empfohlen wurde, da nicht anzuhalten. Also uns wurde gesagt, fahrt die Strecke durch oder geht halt auf Campingplätze. Aber das sind wenn ihr da halt nicht wisst, welche Orte in Ordnung sind oder nicht.
Kann es aber schnell gefährlich werden.
Genau, ne? Kann es halt schnell tricky werden. Und genau das Gefühl hat sich eigentlich dann auch relativ schnell bestätigt.
Ja, es ging dann eigentlich ganz schnell. Ich bin ausgestiegen, habe dann drumherum erstmal geschaut, ob man irgendwas sieht und auch am Auto gewackelt und unten geguckt, Kardanwelle geprüft und all so Sachen, Motorraum. Und dann bin ich wieder unten rausgekrabbelt und auf einmal sehe ich nur ein Auto mit, also ein älteres Auto war das, mit schwarz folierten Scheiben, langsam an uns vorbeifahren. Was schon, boah, ich hatte, muss ich sagen, in dem Moment dachte ich mir schon so, oh fuck, ey. Irgendwie schnell reagieren, weil es war, man hat irgendwie schon gespürt, ich finde so eine Energie, die dann herrscht, wo ja. Einem ganz, ganz ungemütlich wird, man weiß, also das, was gerade passiert, ist nicht gut und man sollte schnell reagieren. Und
ja, es ist auf jeden Fall, also das Ding ist, Dame und ich, wir haben ja immer sehr viel Zeit im Auto. Wir reden ja auch sehr viel und wir müssen auch ehrlich sagen, wir haben einige so Szenarien, die wir auch schon öfters mal durchgesprochen haben. Wenn irgendetwas ist, was machen wir, damit das so ein, also das ist so ein bisschen wie Mindset üben, also so, ne, wie ist man halt eingestellt, damit man natürlich auch positiver wird oder negative Glaubenssätze und so halt ein bisschen los wird, ist ja ganz normal, ne? Ja. Umso öfters ich mir etwas sage, umso automatischer geht es in meinem Kopf.
Ja, und man weiß auch, wie man im Moment dann zu reagieren hat. Das ist wie eine Übung, wie eine Probe im Kopf, die man durchgeht, eine Generalprobe in dem Sinne.
Genau, das ist einfach so, welche Gedankengänge sollen zuerst in den Kopf gehen. So, und dementsprechend ist es auch so, dass wir halt so Worst-Case-Szenarien in unserem Kopf einfach öfters mal durchgehen für uns selbst oder auch mal gemeinsam besprechen, damit, wenn halt solche Situationen kommen sollte, die man sich halt nie wünscht, dann halt auch schnell reagiert. Und dementsprechend war bei uns eigentlich relativ schnell klar.
Ja, alles zusammenräumen, weil wir sind die Schisser dann eher in dem Moment. Wir sind eher versuchen wir defensiv zu bleiben, das heißt irgendwie zusammenräumen, wegfahren, der Situation irgendwie entgehen. Also sind wir dann auch wieder schnell ins Auto rein und haben uns auch dann gedacht, scheißegal, ob es jetzt irgendwie scheppert und kracht und was los ist, wir fahren erstmal weiter, ja. Das war einfach unser allererster Gedanke und dann, als wir auch weitergefahren sind, haben wir tatsächlich das Fahrzeug mal 300, 400 Meter vor uns am Seitenrand nochmal gesehen und die haben tatsächlich gewartet und sind dann direkt hinter uns weitergefahren.
Ja, also das war nicht schön. Schon, genau, man hat auch dann später gemerkt, dass sie dann natürlich, zum Glück haben wir sehr schnell eine Tankstelle bekommen, früher als gedacht, weil auf Maps war die nicht eingezeichnet, obwohl es eine Shell-Tankstelle war, keine Ahnung, das war irgendwie großes Glück am Ende des Tages. Haben wir dann schneller gefunden und da konnten wir dann glücklicherweise anhalten und die Verfolger, sage ich jetzt mal, sind weitergefahren. Das sind ja Dinge, auf die man sich in Europa auch mittlerweile leider sehr oft einstellen muss. Also ganz viele Horror-Stories habe ich zum Beispiel auch in Sardinien und sowas gehört. Also es ist ja schon schrecklich, worauf man sich mittlerweile da teilweise einstellen muss, dass man da auch gefühlt irgendwie niemandem vertrauen kann erstmal und sich so denkt, um Gottes Willen. Aber da konnten wir dann anhalten und dann erstmal hieß es eigentlich Ausschlussverfahren. Gucken, was könnte es sein. Also erstmal eigentlich ne, Stück für Stück durchgehen und gucken, eigentlich alles checken.
Genau, Crosscheck einfach, da können wir uns ein bisschen breiter machen, weil auch da war die Atmosphäre zwar auch nicht wirklich schön, es hat sich auch kein Tankwart oder sowas wirklich um uns geschert. Also auch.
Wir kannten das bisher irgendwie auch nicht. Also ich bin nicht. Auch echt geschockt,
keine Rückfrage, gar nicht so, wenn es da oder ich hatte noch kurz nach was gefragt und die Antwort war auch sehr plump und so, okay, aber man hat sich sicher gefühlt. Zumindest war man immer im Blick von vielen. Das war das
zumindest
Gute.
Genau, dass da halt war, mehrere Leute dabei waren.
Und da war Bewegung. Also da war Bewegung auf der Tankstelle. Das heißt, da kamen auch andere zum Tanken und sind weggefahren, reingekommen.
Ganz ehrlich, sagen wir es mal ganz trocken. Man hatte das Gefühl, dass wenn man schreien würde, dass es zumindest einer hören würde. Ja. Ob jetzt einer hilft, glaube ich, eine andere Frage. Aber zumindest hatte man das Gefühl, wenn man dort jetzt schreien würde, hört's einer.
Ja, hab auch dann nach einer Zeit geschrien, weil wir haben dann alle Reifen, also wir haben einen Wagen hierbei dabei und dann haben wir mal jeden Reifen angehoben an der Achse und geguckt, ob irgendwas locker ist und auf einmal, ohne Scheiß, der hintere linke Reifen, als ich ihn angehoben hatte, habe ich schon gemerkt, hä, warum verschränkt er sich beim Anheben? Das darf er doch gar nicht, weil der Reifen ist starr.
Mhm.
Und dann habe ich dran gewackelt und das, also unser Reifen war einfach locker. Unser Reifen war lose.
Ja, eigentlich schon.
Und oh, mir ist es da auch eiskalt den Rücken runtergelaufen, wenn man sich mal vorstellt, was passiert. Wir haben sehr, sehr, sehr viel Gewicht hinten. Das heißt, wenn wir den verloren hätten, wir wären direkt hinten, hätten wir aufgesetzt, also gekippt. Wir könnten, weil es gibt ja so Geschichten, nur mein Reifen hat mich überholt und ich bin mit drei Reifen weitergefahren. Ist auch möglich, wenn das Gewicht auf der Seite ist, wo mehr Gewicht ist.
Aber das, also bei uns auf gar keinen Reifen Fall. Sind, links hinten ist genau und das ist wahrscheinlich
ist der
auch der Grund.
Punkt.
Ne?
Und wir haben einfach einen lockeren Reifen gehabt.
Ja. Dafür haben wir es echt viele Kilometer gut geschafft, muss ich ehrlich
sagen.
Dafür
haben wir noch echt viele Kilometer mitgemacht. Davor war nur so ein bisschen locker, aber dann war, also mit dem das Krachen, was man so ausgehört hat, das war dann der Moment, wo es echt
aufs Äußerste kam.
Und wir hatten einfach so viel Glück, dass wir damit überhaupt noch fahren konnten. Und so viel Glück, dass wir auch in dieser Bergpassage nicht immer die Kontrolle verloren haben über das Fahrzeug oder irgend sowas. Will man sich ja gar nicht ausmalen, was alles passieren könnte. Und dass wir noch diese Etappen so heil machen konnten und dann noch bis zur Tankstelle gekommen sind. Und dann haben wir mit einem Quickfix versucht, erstmal also Rad, die Schraube, die vom Radlager noch anzuziehen, um das Schlager zu spannen, dass wir einfach noch ein paar Kilometer machen können, weil auch dort haben wir keine Hilfe bekommen und wussten, wir müssen irgendwie ins Dörfchen, irgendwo an irgendeine Werkstatt.
Das Ding ist, das klingt erstmal auch so einfach. Ich meine, wir waren da ungefähr 100 Kilometer, schätze ich jetzt mal. Ich will mich jetzt nicht drauf festnageln. Ungefähr von Rio entfernt und man könnte dann meinen, ah ja, klar, da muss ja auf jeden Fall, ich meine, ist ja auch da ein größerer Ort dann gewesen in der Nähe, da muss es ja dann eigentlich sowas wie ein ADAC geben. Irgendein Pannendienst halt.
Stimmt, das stellt man sich
der einem dann
schnell
hilft.
Mal vor.
Genau, und das stellt man sich dann irgendwie schnell mal vor, dass das natürlich auch ganz einfach ist. Aber ganz ehrlich, es bringt hier einfach gar nichts. Also selbst wenn du mal, ihr wollt gar nicht wissen, wir haben uns nämlich dann noch weitergeschleppt. Das waren dann knappe 10 Kilometer in den nächsten Ort. Da sind 3 Polizeiwagen an uns vorbeigefahren. Wir hatten ein Warnblinklicht. Wir waren auf irgendeinem halben Standstreifen, weil ich gar nicht fahren darf.
Mit einem flatternden Reifen.
Mit einem flatternden Reifen, den man auf jeden Fall gesehen hat, weil du hast es ja auch noch von hinten.
Im Seitenspiegel hat man es gesehen.
Und wir waren so laut, unser Auto.
Ja.
Das war ja auch, das war heftig, wie das gekratzt und geklopft hat. Und das hat keinen Polizisten aber auch nur ansatzweise interessiert und auch keinen von denen, die am Straßenrand standen.
Ja.
Das interessiert niemanden. Dann interessiert es noch weniger irgendeinen Pannendienst,
ja,
wenn er überhaupt instant kommt und wenn man nicht halt 2-3 Tage darauf wartet, obwohl man so nah von der großen Stadt ist.
Ja, das ist einfach alles ein bisschen anders hier. Das, ich meine, wenn man auch sieht, dass ein Auto abgeschleppt wird, ist es meistens ein Privatauto, was irgendwie das Auto hinten an der Stange hat oder sowas.
Ja, oder? Ein richtiger Abschlepper,
ja,
irgendwie nicht so wirklich.
Sieht man nicht wirklich, nein. Und auch Rio, muss man sagen. Die Region hier vor Rio ist auch einfach anders. Es ist anders.
Genau, es ist ja schon der Bundesstaat Rio, vielleicht für euch so ein bisschen zum geografischen Verständnis. Das ist die Costa Verde, wenn ich mich richtig erinnere, wo wir unten waren. Und das ist das Örtchen Angra dos Reis. Spannende Geschichte. Ich war vor 15 Jahren tatsächlich schon in Angra, wenn ich mich richtig erinnere. Und zwar mit dem Schüleraustausch damals. Meine Gastfamilie, die hat dort zur Osterzeit waren wir damals hier. Da hat irgendwie fast jeder mit seiner Gastfamilie nochmal so einen Mini-Urlaub gehabt.
Total
ich war
heftig.
Da auch, es war echt richtig heftig. Es war so eine krasse Hotelanlage, kann ich mich erinnern. Genau, es waren alles gut betuchte Familien, die ja damals auf die deutsche Schule gegangen sind und die hatten alle unheimlich viel Asche. Es war schon absurd teilweise. Und genau, da war ich in Angra. Und dementsprechend hatte ich irgendwie in meinem Kopf, dass es eigentlich nicht so eine Katastrophe ist. Also ich weiß nicht, ich wusste halt, dass das ein Ort ist, der sehr, sehr beliebt ist, gerade bei Cariocas sind, oder? Cariocas nennt man Leute, die hier in Rio groß geworden sind.
Ah ja, das ist
genau
mir neu.
Ganz ursprünglich. Und das ist ein sehr beliebter Ort für die Rio de Janeiros. Genau, dahin zu gehen, um dort Urlaub zu machen.
Mhm.
Und dementsprechend dachte ich, so schlimm kann es ja nicht sein. Also normalerweise müsst ihr auch wissen, wir gehen echt nicht naiv, was Sicherheit angeht, ran, sondern ich recherchiere sehr oft, bevor wir durch auch kleine Städte fahren oder durch Städte, wie so die Kriminalitätsraten sind, guck mal so bei den News, guck, ob
irgendwas... Ja, man informiert sich, man recherchiert,
genau,
wo man durchfährt, ja.
Also man recherchiert halt. So, und da habe ich halt nicht recherchiert, weil wir sowieso nicht vorhatten, da irgendwo stehen zu bleiben, weil es ist nicht empfohlen worden ist, so insgesamt. Aber gleichzeitig hatte ich das halt noch so in Erinnerung, wo ich dachte, naja, das ist halt so ein typischer Ferienort.
Ja.
So katastrophal kann es nicht sein. Und jetzt kommt's, Leute. Das war eine absolute Katastrophe, dieses Angra dos Reis. Und als wir danach angefangen zu recherchiert haben, noch schlimmer. Aber... Wie war es eigentlich, als wir angekommen sind?
Ja, ich dachte auch erstmal, du hast mir gerade schon Hoffnung gemacht, indem du gesagt hast, hey, da warst du mal Urlaub machen in dem Sinne. Und ich dachte, okay, jetzt fahren wir da rein und es ist so ein nettes Urlaubsdörfchen, dann gibt es bestimmt irgendwo eine Werkstatt und dann kriegt man geholfen und alles ist gut. Und vielleicht sogar noch an dem gleichen Abend geholfen.
Sodass wir doch noch nach Rio können. Ich meine, auch so um 4 Uhr nachmittags, wir so,
gedacht.
Oh, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Es wird noch weitergehen. Und wir sind einfach reingekommen und haben zum ersten Mal haben wir einen Reifenhändler, glaube ich, gesehen. Ja, war das? Oder es sah aus wie eine Werkstatt.
Eine Werkstatt.
Und dann sind wir hin und haben gefragt, wie sieht's aus? Und dann so, ach, ja, das Auto so hoch und so schwer und wir können es nicht. Aber ich habe da jemanden, fahrt mal dahin, da und da und hier einfach die Straße runter, ist in der Nähe. Okay, danke für die Hilfe, gut, freut uns, dass du jemanden kennst.
Die haben uns
da
auch in dem Zustand noch 3 Kilometer weitergeschickt.
Haben die auch gar nicht interessiert, unser Problem. Und dann dachte man aber schon erstmal, okay, wenn man jetzt einen Tipp hier von jemandem vor Ort kriegt, dann kommt man zu jemandem, der macht es bestimmt.
Ja, genau.
Sind wir dort angekommen, ist es einfach wieder ein Reifenhändler.
Das andere war aber kein Reifenhändler.
Aber jetzt waren wir beim Reifenhändler, so.
Genau.
Und dann waren wir beim Reifenhändler, den wir so, ja, was, also bitte, was sollen wir denn hier? Klar, haben wir natürlich erstmal nachgefragt, was möglich ist.
Ist auch nicht so, als
hätten
das Problem nicht verstanden, genau. Weil wir hatten nämlich das Ersatzteil, das ist ja überhaupt das Krasse, dass du das Ersatzteil dabei hattest.
Ja.
Also deswegen, wir wussten ja immerhin, dass das Radlager dann mittlerweile vollkommen am Arsch ist. Und zum Glück hast du Ersatzteil dabei. Und du hast das Ersatzteil ja auch gezeigt.
Genau,
also,
haben gesagt, das ist es.
Da kann es keine Missverständnisse geben.
Richtig. Und sind wir beim Reifenhändler, natürlich hat er das nicht, kann er das nicht machen.
Nee.
Aber er hat einen Tipp. Er hat einen Tipp für uns.
Ja, ja.
Er hat eine Adresse, nur hier wieder 1 Kilometer weiter, gar kein Problem.
Der nächste Reifenhändler.
Sind wir hingefahren und steht wieder an einem Reifenhändler.
Wir dachten auch echt so, Leute, wir wollen doch keinen neuen Reifen. Also
genau.
Wir wollen hier ein Radlager austauschen.
Ja.
Das eine hat
nichts mit anderen zu tun. Hätten sie wenigstens ein Auto ausgeschickt oder so und sagen, hier könnt ihr ein neues Auto kaufen. Aber ein Reifenhändler.
Und
dann sind wir halt wieder rein.
Und die haben uns auch doof angeguckt. Und dann, genau, da habe ich mich dann aber quergestellt.
Ja, das ist gut gemacht.
Da habe ich so ein bisschen, da hat die gesagt, ja, wir können euch dahin schicken. Da habe ich gesagt, so, Leute, ihr seid die dritte Anlaufstelle.
Und so viel ist besten Portugiesisch, muss
ja,
man
genau,
dazu sagen.
Ja, genau, habe ich gesagt, es ist super spät. Das ist unser Zuhause. Wir haben hier auch ein bisschen Probleme mit der Sprache anscheinend. Das ist das Teil. Bitte, wenn Sie eine Empfehlung haben, können Sie bitte dort anrufen,
ja.
Dass Sie einfach mal fragen, ob derjenige es macht. Da hat er angerufen und tatsächlich hat er zum Glück schon am Telefon gesagt, hat, nö, mache ich nicht. Beziehungsweise eigentlich hat er gesagt,
so ein Gemurmel
wieder,
so ein,
der hat doch erklärt, er macht es, aber der hat doch dann gesagt, ja, der hat aber keine Zeit, der hat
ja, genug
Leute und da hat er eigentlich auch keinen Bock drauf und so.
Genau.
Das war die Message.
Und auch die Stimme insgesamt war nicht so, ja klar, ich helfe euch, sondern ja, dann rufe ich
die waren
an
alle
und
angepisst,
hier.
Angepisst, dass ich überhaupt
dann,
gefragt habe.
Ja, und dann gesagt, ja, nee, macht er aber nicht und bla. So alles in so einem, so null Elan, null Liebe,
Teilnahmslosigkeit.
Und auch zu, man führt einen Job aus. Und Leute, wenn ihr einen Job macht, bitte macht es mit vollem Herzen. Ansonsten sucht euch einen anderen Job. Aber wenn dann jemand kommt und kommt mit so einem Problem, man eigentlich muss so Feuer und Flamme in
ganz
dem Moment
ehrlich,
sein.
Darf ich was dazu sagen? Weißt du, was das Geilste war zu der Zeit, wo ich an der Kasse im Rewe gearbeitet habe? Oder zu der Zeit, wo wir an der Kite-Schule gearbeitet haben?
Ja.
Da war ich immer Feuer und Flamme.
Ja.
Wenn irgendwie die Situation anders als Prozedere, ne?
Mhm.
Also klassisches
damit
Prozedere
spannend,
geht. Dann wurde es spannend.
Ja.
Und auch noch an der Kite-Schule. Ich bin gerannt und dann gab es ein Problem und da war eine Leine und ein Knoten
ja.
Und ein Schüler war hier und da und dann hat sich alles überschlagen.
Ja.
Und da bin ich gerannt und da war ich Feuer und Flamme und wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dies machen? An der
genau.
Kasse beim Rewe auch. So. Und das war immer das Spannendste und
ja.
Ich verstehe nicht, wenn...
Ich würde mich auch niemals verstecken in so einem Moment. Ich würde dann auch direkt da sein und mit voller Energie da sein.
Genau,
ja.
Weil du
waren
einfach
die alle
weißt,
nicht? Waren
du hast
die, nicht?
Die Verantwortung und es gibt nichts Schöneres, als wenn du deinen Job dann irgendwie gut machen kannst.
Ja.
Dann. In
ja.
Dem Fall.
Aber ich muss ehrlich sagen, für mich ist es auch eine persönliche Bestätigung, wenn ich aus einer Situation, wo jemand ein Leid hat oder
Hilfe
Unterstützung
braucht,
Hilfe
ja.
Braucht und ich kann ihn jetzt nur auf Jobbasis und ich kann ihn da wirklich auch noch unterstützen und ihm schnell und gut helfen, auch wenn es so ein Tipp ist, egal was.
Etwas.
Das macht mich auch glücklich, weil
geil.
Ich den anderen glücklich machen kann, weil ich ihm helfen konnte.
Das macht
und das
Spaß.
Ist doch voll die Motivation im Job. Es muss nicht nur immer Geld oder Arbeitszeit oder muss ja nicht sein, sondern es kann doch einfach sein, ich kann jemandem helfen.
Ich finde auch inhaltlicher Spaß, genau. Das
total,
ist
deswegen
ja
habe ich mein Handwerk auch geliebt damals.
Ja.
Das war so ein Grund. Aber wir wurden dann wieder weitergeschickt. Er
ja,
hat
genau.
Nämlich noch einen Tipp gehabt.
Nee. Ach so, stimmt, wir haben ja mehr. Ich dachte die ganze Zeit, wir haben 5 Werkstätten, das sind ja schon viel mehr.
Es sind mehr. Und dann sind wir zum nächsten gefahren und das war das erste Mal, dass man das Gefühl hatte, okay, er nimmt das
Na,
Problem wahr.
Na, das war die andere davor.
Ich rede dir von
noch?
Der gelben, von der vorletzten.
Da, wo der uns weitergeschickt
nach
hat,
nach der
Antonino.
Shell.
Da weißt du noch, wir waren davor noch. Und zwar andere, das hatte ich nämlich auch vergessen. Ich habe die ganze Zeit 5 Werkstätten
echt?
Gezählt. Und ich habe auch bei Instagram habe ich auch 5 geschrieben.
War noch
wir waren
eine?
Bei 7.
Wir welche
haben davor,
waren wir nach der Shell-Tankstelle?
Da 50 Meter, dann hast du doch, dann waren da doch einer, da wo dann mehrere Mitarbeiter drauf
ach
waren,
ja,
wieder der
richtig.
Nächste Reifenhändler,
richtig.
Zu dem er uns geschickt hat. Wir dachten,
stimmt.
Das kann ja, ich verarsche uns doch.
Den habe ich ganz vergessen.
Und dann war doch gegenüber aber ein Mechaniker, da
ja.
Hat die gesagt, frag den.
Ja.
Und dann warst du doch mit dem an unserem Auto
ja,
und hast
ja,
gesagt,
genau.
Der kam dir überhaupt nicht gut vor.
Der kam, das war gar nicht koscher, was da los war und auch schon so, oh, ja, okay, Arbeit, nee, heute nicht und bla. Und so, aus so einer Abzockermanier war das dann schon so
ja,
ein bisschen.
Ja, ja, das war so ein...
Und, ja, morgen, ja, heute nicht. Und wir haben nur 1,5 Stunden geöffnet. Die haben alle rumgechillt und haben gar nicht gearbeitet. Aber ja, nee, dann da. Und
das war
ich weiß nicht, so ganz, ganz, ganz komisch. Und wir dachten, okay, nee, komm, ich diskutiere auch gar nicht mehr mit ihm. Einfach.
Ja. Einsteigen weg waren.
Also Sophia suchen Baumarkt raus, wir kaufen uns Hammer und Meisel.
Ja, das, so, das war schon langsam an dem Punkt.
Und wir machen den Scheiß selbst. Weil Radlager und alles, ich weiß auch, wie das geht, wie man es ausbaut. Aber wir wollten einfach, dass es gut gemacht werden kann mit einer Presse, damit das neue Radlager nicht beschädigt wird. Deswegen haben wir jemanden gebraucht, der einfach eine Presse dann hat. Soweit waren wir ja schon. Wir haben gesagt, wir machen es ja selbst. Und auch den hat mir gesagt, das meiste kann ich selbst machen. Wir brauchen nur einfach deine Presse, dass du uns das reinpressen kannst. Nee, geht nicht, geht nicht, bla. Ja,
dann haben wir Google Maps nochmal angeschmissen.
Angemacht. Werkstatt eingegeben. Google Maps, Werkstatt.
Ach, die nächste Werkstatt. Uns war das auch wurscht. So, Hauptsache kein Reifenhändler mehr.
Genau, wir haben gesagt, das ist jetzt wirklich die letzte, die wir anfahren. Sind da hingefahren und das war dann der Erste, der uns dann auch wirklich zugehört hat und
das
auch.
Das war der Erste, der
ja, gesagt hat,
positive
so.
Energie auch hatte. Ja. Man muss sagen, ganz ehrlich, also wenn ich das immer so ganz von außen betrachte, es sah schon aus wie so ein Laden, wo man nicht reingehen würde. Mhm, ein Mechaniker, ja, den man nicht ansprechen würde. Und auch in einer Gegend, wo man sagt, ich weiß nicht, ob ich hier jetzt sein sollte. Irgendwie der Vibe und auch die Autos, die da standen.
Man hat schon gemerkt, es wird so langsam immer
grenzwertig,
düsterer. Ja.
Aber seine Energie hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, man merkt, wenn Menschen etwas Gutes umgibt. Und bei ihm hat man gemerkt, ihm umgibt eine gewisse Art von Ehrlichkeit.
Ja, ja. Oh, allein schon, wenn so 2-3 Rückfragen kommen, einfach schon ein Interesse besteht, so wann ist wie passiert und wie sieht's aus, wenn man einfach so ein bisschen mehr Infos haben will, wenn jemand das haben will, weiß man schon, okay, er ist mit dem Kopf dabei.
Ja,
und
der hat schon mitgedacht.
Sich fürs Problem.
Und hat auch gesagt, wartet hier einen Moment, ich muss ganz kurz noch was anderes machen, aber dann komme ich sofort.
Ja.
Also das war schon eine andere Sache. Und der war ja dann, der hat uns dann, keine Ahnung, ob es ein Freund war, ich weiß nicht, auf jeden Fall jemanden 2 Straßen weiter empfohlen.
Genau.
Weil er gesagt hat, dass er halt eher an leichten Autos arbeitet, aber er weiß, dass dort jemand ist, der könnte was
so
machen.
Ein bisschen Heavy Shit macht.
Und wenn nicht, dann kommt wieder zu mir zurück.
Und das war das Schöne. Er hat gesagt, wenn es nicht klappen sollte dort, genau, komm zu mir zurück und wir finden dann schon eine Lösung. Also ich bin mir sicher, wäre mir zurückgekommen, hätte er gesagt, komm, wir gehen jetzt da zusammen ran, wir kriegen das gemeinsam irgendwie hin. Bin ich mir sicher gewesen. Aber am Ende war seine Empfehlung ja doch, ich würde jetzt sagen, unser großes Glück ist ein bisschen zu viel gesagt.
Naja, eigentlich gar nicht. Ich weiß auch nicht,
er hat uns
ein
bisschen in Richtung
haben.
Favela geschickt. Das nehme ich jetzt einfach mal vorweg. Also die Gegend war schon so langsam echt übel.
Wir sind eigentlich
übel
zwischen Favelas durchgefahren. Also wir waren nicht in den Favelas. Das ist ganz, ganz wichtig. Man muss auch sagen, Favelas, die sind eigentlich schon sehr gut abgetrennt, muss man auch sagen.
Ja,
es ist nicht so, dass man da jetzt, also man muss schon viel komische Sachen machen, dass man zufällig in die Orte reinkommt.
Ja.
Oder sehr viel, sehr wenig auf sein Bauchgefühl hören.
Ja, aber die war schon sehr in der Nähe.
Aber die war sehr in der Nähe und ich habe auch schon gedacht, keine Ahnung, sind wir jetzt hier, also ist das eine Favela? Aber ich will auch nicht jeden einzelnen Hügel hier in Brasilien so vorurteilsmäßig automatisch nehmen. Man will ja auch über seine Vorurteile hinausgehen.
Mhm.
Gerade wenn man halt ein bisschen, sage ich jetzt mal, open-minded sein möchte und halt nicht so auf Vorurteile prescht.
Ja.
Und dann dachte ich so, ich weiß nicht, ist jetzt vielleicht auch überzogen zu sagen, dass wir hier irgendwie so zwischen Favelas sind. Den Gedanken habe ich auch erstmal komplett weggeschoben. Wahrscheinlich war es auch Eigenschutz.
Ja, es war Eigenschutz, weil wir wollten einfach so ein Problem gelöst haben. Und eigentlich, wenn man einen klaren Gedanken ist und nicht so ein Problem hat, fährt man aus so einer Gegend eigentlich ganz schnell wieder raus.
Ja, auch. Ich würde da nicht anhalten.
Nee, würden wir nicht. Und was haben wir gemacht?
Wir halten an.
Wir halten natürlich an, weil wir einen Defender im Hof gesehen haben. Voller Euphorie. Wir dachten, boah, geil, in seinem Hof steht ja ein Defender.
Ich glaube, das war der einzige
Einfahrt.
Grund, warum wir dort gehalten haben.
Ja, und dann
haben
wir gesagt, wenn er einen Defender da stehen hat, hat er bestimmt ein Herz für Defender, hat ein Herz für uns. Und er wird unser Problem lösen. Und wir haben auch noch eine Presse gesehen. Also wir dachten, Jackpot, das ist der Ort. Naja, vielleicht eher unser Mann als der Ort. Aber wir fragen da mal nach. Und dann natürlich keine Klingel, alles hinter Gittern und Stacheldraht und Co. Aber in Südamerika funktioniert das hier ganz einfach mit Klatschen. Wir haben dann 2-3 Mal laut geklatscht. Dann hat sich irgendwo so ein Türspalt geöffnet. Und dann aus dem Türspalt hat jemand rausgerufen. Die sagen dann hier immer
Faller,
so Rede.
Ja, sprich.
Sprich, genau. Und dann, okay, no falamos, Portugies.
Na, der kam dann auch, zwar so ein älterer Herr, der war richtig, richtig süß eigentlich.
Und der war dann echt, Man hat gemerkt,
aber
er war
zaghaft.
Erstmal
zaghaft. Er war zaghaft.
Ja,
er war nicht so überfreundlich oder sowas.
Ja.
Nein, er war zaghaft, aber süß. Vielleicht war er einfach süß dann im Verhältnis zu dem ganzen Scheiß, den wir davor erlebt haben.
Und er hat gesagt, ja, richtig, hier ist einer, der macht Autos und kann sich bestimmt euer Problem anschauen, aber der ist gerade nicht da, der ist im Supermarkt. Dann haben wir circa eine Stunde gewartet, bis es dunkel wurde.
Aber ganz ehrlich, Leute, wir haben uns extra vor die Einfahrt
gestellt.
Genau,
die wären uns nicht losgeworden.
Ja, weil wir wollten einfach zumindest eine Ahnung haben, ob wir am nächsten Tag vorbeikommen können. Und ihr wollt gar nicht wissen, was der alles gesagt hat. Also der hat nicht geflucht oder sowas, er war aber auch sehr zaghaft und irgendwie so gesagt, ja, okay, kommt morgen vorbei. Ich persönlich schraube nicht mehr, aber meine Kinder schrauben noch.
Ja.
Und
wir dachten schon so, okay, ja gut, ist ja kein Problem, aber ich glaube, die anderen beiden Kinder, das sind die da vorbeigelaufen sind, die total teilnahmslos, macht jetzt nämlich alles Sinn und sich gar nicht für uns interessiert haben. Denn am nächsten Morgen, also ihr müsst wissen, wir haben an der Tankstelle gepennt, an der Shell-Tankstelle, an einer anderen Shell-Tankstelle.
Neben der Werkstatt, Reifenwerkstatt.
Ja, neben der anderen Reifenwerkstatt, die wir gefragt hatten, weil ganz ehrlich, natürlich, das war scheiße, also wir konnten nicht mehr weit mit Defi fahren und wir haben uns eigentlich auch alles kaputt gemacht mit jedem einzelnen Meter, den wir gefahren sind, aber wenn man in so einer scheiß Situation ist und in so einer scheiß Gegend, dann fährst du auch den einen Kilometer wieder zur Tankstelle und einen Kilometer wieder zurück. Die hatten, weil das, man muss ja ganz ehrlich sagen, auf so einer Route hier, das Sicherste, was man machen kann, ist an der Tankstelle zu pennen.
Ja.
Weil da halt oft viel Bewegung noch ist.
Genau, ist beleuchtet, es sind Kameras da, da ist Bewegung, so ist es.
Genau. Und da haben wir natürlich jetzt nicht ultra gut gepennt, aber ist egal. Und dann sind wir am nächsten Morgen wieder zurückgefahren und tatsächlich sollten wir wieder weggeschickt werden.
Nee, sein Mitarbeiter, jetzt hat er Mitarbeiter gesagt. Hat er Kind gesagt?
Nein, die Kinder.
Ah, Kinder, okay. Ich dachte, ich verstehe nicht so gut Portugiesisch, wie es vier. Und er hat gesagt, ja, da ist irgendwie das Kind krank und der ist doch nicht da. Und dann dachten wir, ich dachte mir schon, das kann jetzt nicht wahr sein.
Der eine hat ja auch, also ich glaube, keine Ahnung, ob es Familie war oder Mitarbeiter, es war nicht einer von seinen Kindern oder vielleicht auch der, weiß nicht, auf jeden Fall hat der am Defender geschraubt und da haben wir auch gemerkt, hier handelt es sich nicht um Defender-Liebhaber, denn ihr müsst wissen, ich glaube, das weiß man halt eher, wenn man aus dieser Community kommt, ganz wichtig zu wissen, Defender-Liebhaber oder jeder, der irgendwie einen Defender besitzt, das ist irgendwie so eine voll, also keine eingeschworene Community, würde ich nicht sagen, weil wir wurden ja auch mit offenen Armen begrüßt. Es ist nicht so, dass sie jetzt sagen, diese Neuen, die einen Defender jetzt haben, das finden wir scheiße, sondern wenn du einen Defender fährst, dann bist du wie in so einem Schutzmantel mit drin.
Man kauft sich mehr als nur ein Fahrzeug. Genau. Man kauft sich wirklich Menschen, die Passion für dieses Fahrzeug haben und sich dann auch um dich kümmern, tatsächlich. Ich würde das so sagen.
Um die halbe
Welt. Also... ganze Welt, wahrscheinlich um die ganze Welt. Wir kennen jetzt noch nicht die ganze Welt, aber...
Wir sind ja auch in WhatsApp-Gruppen und drin. Also ihr wollt nicht wissen, was in diesen Südamerika-Defender-WhatsApp-Gruppen abgeht.
Ja, da, also egal wo ein Problem ist oder irgendwas, es sind so viele Leute da mit Tipps und da kommt einer von 300 Kilometer Entfernung, um einem zu helfen, hat vielleicht noch das Teil abgefahren.
Vielleicht kennt ihr jetzt auch Sunnyside-Phil, vielleicht habt ihr da was mitbekommen. Das ist auch jemand, der auch einen Defender hat und ein bisschen auf Instagram und YouTube und so aktiv ist. Der ist jetzt kurz vor Verschiffung in irgendeinem Nationalpark in Afrika, ist ihm auch das Rad komplett zersprungen, also wirklich nochmal deutlich schlimmer als bei uns. Scheiß Story. Und da ist auch jemand von weiter weg gekommen und die haben dann dort im Busch, haben die das Ganze repariert.
Und haben es hingekriegt, der hat alle Teile, alles vorbereitet
und man muss ehrlich sagen, das ist der große Vorteil an diesem Defender. Also auch wenn dieses Auto always sick but never dead ist, du hast eine krasse Community hinter dir. Und das war krass enttäuschend, dass da einer geschraubt hat an dem Defender, das muss ich ehrlich sagen.
Und der hat sich nicht zu uns umgedreht.
Der hat sich nicht
Obwohl
mal
man Defender
Auto
hört. Defender hört man aus Kilometern.
Man muss auch sagen, zwischen Defendern, also wir sind auch egal wie abgefuckt, ein anderer Defender an uns vorbeifährt. Wir sind immer fasziniert oder auch wenn wir jemanden sehen, der den fährt, du grüßt halt wirklich weltweit, egal wo.
Gefühlt springt man sich schon fast an, wenn man dann sieht. Man kennt diese Person nicht.
Du kennst sie nicht.
Aber man freut sich einfach. Es ist ganz, ganz toll.
Wir grüßen ja auch. Ich kenne keine anderen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch was anderes. Wir haben es jetzt halt beim Defender zum ersten Mal so
kennengelernt. Beim Motorradfahren ist es noch so.
Stimmt, da grüßt du auch.
Da wird auch mal gegrüßt. Aber die haben sich nicht dafür interessiert von so einem Defender, kein bisschen.
Und wollten uns auch noch wegschicken. Waren die echt so, oh wow. Und haben gesagt, dieser Joker sozusagen, selbst der war
zieht
für
nicht.
Arsch.
Da dachte mir, das ist alles vorbei. Aber nein, wir haben dann gesagt, hey, wir schrauben selbst. Uns ist es echt wurscht. Wir brauchen einfach nur ein bisschen Platz hier, wo wir wissen, wir können hier sicher schrauben. Und vielleicht, wenn es geht, die Presse benutzen oder so. Aber Hauptsache oder Werkzeug, was wir jetzt nicht dabei haben. Aber wir machen das jetzt einfach selbst. Und du wirst uns hier jetzt nicht los. Wir bleiben hier.
Ja,
das war so ein bisschen unser Tenor.
Und dann hat er dich auch, glaube ich, 4 oder 5 Mal gefragt, wo se pode fazer? So, kannst du das machen?
Ja.
So, kannst du das machen? Weil ich konnte auch nicht zutrauen, wo ich mir denke, Alter, wir sind ungeduscht, wir sind eklig. Der Mann, der hier neben mir steht, der Damian, der ist komplett... schwarz eingesaut.
Ich war schon
recht,
weil wir haben es ja schon
Fett,
versucht,
genau, weil dieses
zu reparieren.
Fett ist so tiefschwarz. So, also du fragst ihn jetzt nicht ernsthaft auch noch 5 Mal, ob er sich sicher ist, dass er es machen kann. So, hat es irgendwie auch nicht geglaubt, dass wir das jetzt
Er hat es ja nicht geglaubt. Dann irgendwann hat er gesagt, ja komm, stellt euch einfach dahin. Hat er so gefragt, wie lange wir noch brauchen, damit wir bloß nicht zu lange da sind. Aber dann, Gott sei Dank, hatten wir einen Platz und einen Ort und konnten einfach loslegen. Und das war Ich finde, ab dem Moment dachte ich mir schon, okay, so langsam haben wir die Situation unter Kontrolle. Jetzt geht's so langsam rund. War noch ein bisschen Unsicherheit da, was jetzt insgesamt alles kaputt ist am Radlager und am Fahrzeug. Aber wussten auch gleichzeitig, wenn wir es jetzt demontieren, wir können dann auch nicht weiterfahren, dann muss er sich um uns kümmern und uns irgendwo hinfahren, wo es das Teil gibt oder so. Uns ging es in dem Moment auch überhaupt nicht um Geld oder sowas. Uns war klar, oder es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir für die Arbeit, für den Aufwand zahlen.
Wir hätten
darum
auch gezahlt dafür, dass wir dort vor Ort schrauben können.
Richtig.
Das ist echt wurscht.
Darum geht es nicht, aber einfach nur, dass er sich doch so ein bisschen um unser Problem kümmert, weil das ist auch irgendwo sein Job. Und wenn er gerade keine anderen Notfälle hat, finde ich, es ist schon von uns berechtigt, dass wir sagen, hey, wir sind gerade echt Notfall, sei irgendwie so ein bisschen für uns da. Finde ich schon, in dem Moment ist das berechtigt. Und dann haben
wir
es,
waren auch so langsam verzweifelt und natürlich auch ein bisschen frech, muss man auch sagen, dass wir gesagt haben, bitte, 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 hier jetzt, so nach Motto, weil wir wohl halt echt abgewiesen worden sind und wir waren echt an dem Punkt.
Ja, es reicht jetzt. Es war
unser Gereich.
Aber es hat, Gott sei Dank, geklappt. Wir haben es geschafft, wir haben Defi dann soweit auseinandernehmen können, dass wir sehen konnten, was alles defekt ist und konnten es auch wieder nahezu sehr gut zusammenbauen, bis auf unseren Achsstummel, der ist ziemlich abgenagt von unserer Fahr-Action mit einem defekten Radlager, den werden wir nochmal ersetzen müssen, aber Defi ist zumindest wieder fahrbereit. Und es wäre auch jetzt, es kann nichts passieren, dass wir auf einmal irgendwie, dass Defis Rad jetzt nochmal abfällt oder so. Es würde sich wieder ankündigen, wenn jetzt was passiert. Aber
jetzt
wir wissen auch,
wir
kennen die Anzeichen, aber wir wissen auch, wir müssen nochmal einen Satz Radlager auf jeden Fall montieren mit einem neuen Achsstummel. Aber wir werden uns auch wieder noch einen Satz Radlager kaufen, die wir auf der Tour weiter mitnehmen werden. Denn uns haben noch ganz, ganz, ganz viele geschrieben, dass einfach auch ja aus deren Erfahrung, weil die auch schon unterwegs waren, die Verhältnisse auf den Straßen und die Belastung für so ein Fahrzeug in Südamerika einfach nochmal ganz andere sind und erst recht mit unseren Offroad-Touren und dass es da einfach das ein oder andere Radlager auch zerlegt und was wir uns auch kaufen werden, ist jetzt Hammer und Meisel, weil die Hydraulikpresse durften wir bei ihm auch nicht nutzen, am Ende habe ich es doch mit Hammer und Meisel gemacht, also hätten wir auch noch nicht mal eine Werkstatt gebraucht, weil wir eh alles dann selbst gemacht hatten. Das werden wir uns auch nochmal kaufen und dann
und
sind wir ready.
Lappen.
Und ein paar alte Lappen, die brauchen wir auch, weil das ist echt eine fettige Angelegenheit.
Und ein paar Handschuhe.
Und ein paar Handschuhe und noch viel mehr Bremsenreiniger. Auch das brauchen wir Lösemittel und dann sind wir ready, dass wenn uns ein Radlager irgendwo im Arsch der Welt zerfetzt, dass
das
wir einfach
instant selbst machen.
Einfach direkt selbst machen, weil das war schon merkwürdig. Ja, ich glaube, wir waren auch so enttäuscht, weil wir einfach in jedem anderen Land immer so offen und
in
so.
In Brasilien selbst
so,
ja, aber auch.
Ja, in Brasilien auch. Ja, genau.
Also,
das, aber da war immer so eine Riesenenttäuschung war und dann noch in so einer Region, die auch echt unsicher ist, wo die anderen auch die Werkstätten eigentlich checken müssten. Wir kommen aus dem Ausland, wir haben auch ein auffälliges Auto, die können uns nicht einfach rumschicken, sondern es muss irgendwie eine ganz schnelle Lösung gefunden werden, wenn die an uns auch gedacht hätten, an unser Wohl.
Das hat die
Scheißdreck aber das haben
interessiert.
Die nicht, das hat die nicht
und
interessiert.
Ich glaube, das war so erschreckend, weil das war die erste Region, wo wir auf so viele Probleme gestoßen sind und wir auch ehrlich sagen mussten, oder ich jetzt so im Nachhinein wahrscheinlich auch glaube, dass mein Bauchgefühl oder mein Unterbewusstsein eher gesagt hat, so informier dich jetzt auch am besten gar nicht so viel, guck, wie weit du jetzt gehen möchtest von diesem Gefühl, wo kann ich jetzt hin, was ist sicher, was ist nicht sicher. Und jetzt haben wir gestern angefangen zu recherchieren, wo wir da jetzt eigentlich waren. Und das, was ich dann immer erstmal so ein bisschen gucke, sind gefährliche Viertel, gibt es Favelas, denn Favelas, muss man sagen, es gibt Unterschiede, was Favelas angeht. Also die einen sind halt von der Polizei kontrolliert, aber die meisten eben nicht. Favelas sind nämlich Orte, die halt entstanden sind auf Geländen, die, ja, das ist einfach alles illegal, meistens geführt eben durch Drogenbanden. Und dann habe ich geguckt und tatsächlich ist Angra dos Reis mittlerweile voll. Also da sind ganz, ganz viele Favelas, da sind ganz, ganz viele Viertel, die mittlerweile auch ziemlich, ziemlich gefährlich sind und die Kriminalität hat in den letzten Jahren dort sehr, sehr, sehr stark zugenommen und die letzte Schießerei war sozusagen ein Tag an sich, bevor wir dort durch die Gegend waren, also in dem Viertel sozusagen, also in diesem Favela-Viertel, was sozusagen direkt angegrenzt hat, in diesen zwei Parallelstraßen weiter anfängt.
Ich glaube, deswegen waren die aber auch so. Es kann auch gut sein, es hat auch jemand geschrieben, dass die auch irgendwo trotzdem mit verwickelt sein können mit der Kriminalität auch, die in den Favelas stattfindet, irgendwie Thema Schutzgelder oder all das, was ist. Und dass die gar nicht gesehen werden wollen, dass wir auf deren Hof stehen oder dass die ein deutsches Fahrzeug da haben oder so ein wertiges Fahrzeug, dass die da einfach auch
Angst
hatten und Sorge
hatten. Aber
die selbst
fahren auch superwertige Fahrzeuge. Also ich glaube, an dem Fahrzeug an sich liegt es nicht. Klar, wir sind halt kenntlich.
Ja, mit unseren Kennzeichen und Camper und allem. Es kann auch, es ist nur eine Vermutung, wissen wir nicht.
Aber weil manche ja auch sagen, traut euch überhaupt mit so einem teuren Auto, frage ich mich, wart ihr schon mal in Südamerika unterwegs? Weil das, was hier teilweise an Karren rumfährt, meine Güte, was ist das für, weißt du, wie teuer, was hier, also.
Das gibt es ja auch, ja, aber wir sind
ja,
aber auffällig.
Ja, und auch in den Hinterhöfen,
mit dem Camper, mit dem ja,
Kennzeichen
den
lässt uns sofort auffliegen.
Ja, eben.
Und die Anbauteile natürlich
zumindest waren
auch.
Wir einfach wahnsinnig froh, dass es dann doch weiterging für uns und wir uns
aber
dann
das Schlimmste war
auf den
ja,
Weg nach
also,
Rio machen konnten.
Das, was ja auch nochmal bestätigt hat, wir sind ja dann nochmal schnell zum Einkaufen gegangen, weil wir dachten, komm, wir sind jetzt schon in dem Ort.
Genau, voll Euphorie, wir sind strahlend reingekommen. Als wir in diesen Laden reingekommen sind, wir hatten einfach so viel Freude.
Ja,
in
weil
der
wir wieder gefahren
weil
sind,
wir gefahren
wussten,
sind,
wir schaffen
genau,
es heute noch bis nach Rio, wir können hier endlich raus.
Wir dachten, wir machen nochmal einen Einkauf und alles, ja.
Oh, und dann gehen wir da an die Kasse. Und ich habe ja noch nie so eine angepisste Verkäuferin gesehen. Also die war ja wirklich, die saß ja wirklich so wie so ein, also auf ihrem Stuhl und war dann, saß dann wie so ein Sack da, so richtig so eingefallen und auch mit dem Mundwinkeln
eine
bis zum Boden.
Eine gut gepflegte Dame war. Es war.
Die sah doch schön aus eigentlich.
Genau.
Hätte sie gelacht, sah sie wunderschön aus.
Ja.
Aber so sah sie wirklich scheiße aus.
Also
Entschuldigung,
die,
bei so einer
Laune.
Man hat
schon gemerkt, die hat sehr viel Wert drauf gelegt, wie ihr Äußeres ist, aber
die
ihre Haltung
Make-up
und alles.
Gehabt.
Eine Katastrophe, weil ihre Ausstrahlung war.
Die Ausstrahlung
ganz
war.
Ganz schlimm.
Und dann guckt die uns an und dann dachte ich auch so spätestens, als du gefragt hast, so kann ich hier auflegen, als die Kasse offen, guckt die immer noch so aus der Wäsche. Also wirklich Mundwinkel immer. Ich habe hier sowas noch, das habe ich wirklich noch nie erlebt.
Nee.
Das ist ja, also selbst unsere liebsten Kassierer hier in Mauritius, ne, wir gehen ja gerne nach Mauritius an unseren Supermarkt, die haben auch nicht jeden Tag super gute Laune und
die sind auch wirklich
super langsam. Aber ich habe die ja irgendwie mittlerweile lieb gewonnen. Aber das war schon Next-Level-Shit. Also das, Die hat uns gefühlt mit einem Arschtritt wieder aus dem Laden befördert. Und das ist ja das Spannende, dass es wirklich durchweg über alles, an
das
der Tankstelle,
der
an, der,
komplett,
an den Reifenhändlern, die Mechaniker, die Kassiererin. Und das war nicht nur eine. Ich habe dann nämlich gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Habe ich rumgeguckt.
Ja.
Das Security-Personal.
War
alles.
Alle zieht sich waren dadurch.
Wie verhext.
Ohne Scheiß,
und
ich glaube, diese Region geht es aktuell auch einfach nicht gut. Nicht gut. Es muss mit der Kriminalität doch was zu tun haben oder irgendwas, was da los ist oder irgendwelche, irgendwelche Dinge, die da abgehen, die wir einfach, glaube ich, gar nicht wissen und gar nicht wahrnehmen konnten.
Aber
im
das
Moment.
Spannende ist ja, dass das so eine krasse Touristenziel ist.
Aber auch das ist, hast du online gesehen? Ich hatte ein bisschen geschaut,
geht
noch mehr,
zurück?
Weiter gegoogelt. Es geht stark zurück und auch nur in den Ferienzeiten und nur an den Wochenenden ist überhaupt noch was vom Tourismus zu sehen.
Okay.
Sonst ist
weil
das.
Weil davon leben diese Orte und das finde ich krass,
auch,
weil
auch
gerade dieser Supermarkt, nehme ich mal an, der war ja auch sehr groß und sehr nah auch an der Promenade, sage ich, oder an den Hauptzielen da. Und da gerade da darf ja die Stimmung eigentlich auch nicht so sein, weil damit verjagst du ja eigentlich auch instant die Leute, die zu Besuch kommen von außerhalb.
Ja, ist ein sehr, sehr spezieller Ort, muss man nicht unbedingt hin.
Also keine Empfehlung, Leute.
Keine
zum
Empfehlung.
Ersten Mal haben wir hier eine fette Nicht-Empfehlung.
Aber dicke, fette Empfehlung. Wir sind tatsächlich jetzt in Rio de Janeiro.
Genau, die Fahrt
Rio.
Hierher war nämlich zum Glück gar nicht so schlecht. Der Verkehr war auch echt in Ordnung.
Es war total angenehm. Wir sind echt angenehm hier angekommen. Man hat schon gemerkt, dass ein bisschen mehr los war. Rio ist ja auch keine kleine Stadt und
ist sehr belebt.
Aber es war wirklich voll okay. Und auch die Einfahrt fand ich jetzt in Rio und so. Es war jetzt nicht so, dass man.
Ich dachte, es wäre schlimmer.
Man hat jetzt nicht wie. Man kriegt ja vieles erzählt zu Rio. Saugefährlich, alle Scheiben hoch und abschließen und alle Scheiben auch verdunkeln. Das haben wir noch nicht gemacht, wollten
wir
schon lange machen.
Nee, das müssen wir echt noch machen, unsere Scheiben verdunkeln.
Aber sobald man, also bei Tageslicht, wir haben dann schon darauf geachtet, dass wir, es war in der Mittagszeit, wenn man da reinfährt.
Ja, so gegen 3.
Voll gut und wir haben ja, also dieser Campingplatz, den haben wir schon drüber gesprochen, war da einfach so ein Jackpot und damit war unsere Laune auch wieder ganz,
wirklich,
ganz schnell.
Ich glaube auch,
ganz weit oben.
Dass ich mehr Panik gehabt hätte, so wenn uns diese ganze Scheiße jetzt nicht passiert wäre. So, dann hätte ich so mehr Bammel gehabt, hier reinzufahren. Aber ich glaube, São Paulo hat damals schon geholfen, so ein bisschen.
Mhm, oder Fortaleza so, damals im Norden, sind wir auch damals im Mietauto.
Ja, aber das war immer nachts, da war irgendwie kein Schwein mehr. Ich weiß nicht, ob das besser ist.
Ich fand es nachts schlimmer.
Es war echt schlimm. Da könnt ihr euch vorstellen, war so 2, 1 Uhr, 2, egal. Fortaleza ist nochmal eine ganz andere Story. Aber auch krass, also ich weiß gar nicht, so im Nachhinein denke ich mir, boah, dafür ist das jetzt hier fast schon einfacher gewesen. Auf jeden Fall sind wir reingefahren und als wir dann auch so die Schilder gesehen haben, so die Straßenschilder, so Copacabana. So, boah. Das ist so voll der Gänsehautmoment, weil ja. du denkst so, Alter, ey, warte mal, ich sitze eben gerade, ich gucke mich dann auch mal so um und denke so, boah, okay, warte mal, das ist unser Auto aus Deutschland, unser Camper, das ist unser Defi. Und dann gucke ich raus und dann sehe ich da überall Palmen und dann diese Küstenstraße ja. hier in Rio rein und dann steht da einfach fucking Copacabana. So, wenn ich hier weiter geradeaus fahre, Ipanema Beach, so,
ja.
was zur Hölle? Und dann denke ich so, nein, wir fahren eben gerade nicht ernsthaft mit unserem Camper nach Rio rein.
Es ist verrückt, besonders wenn dieses Fahrzeug auch schon in unserer alten Heimat einfach vor der ja. Tür stand, wir damit schon in Europa unterwegs, sondern dann auf einmal in Rio damit durchzufahren, ist, es ist wirklich noch was anderes, als einfach ein Mietauto zu nehmen, wenn man da mit seinem eigenen Fahrzeug ist, wo auch so viel Herz und Seele in diesem Fahrzeug drin ist, was man gerade noch selbst repariert hat und wieder auf der Straße ist. Ja, ist schwer in Worte zu fassen.
Rio ist auch einfach nochmal, finde ich, ganz ehrlich, es ist für mich, ich weiß nicht, ob das für jeden so ist, aber für Rio ist für mich einfach so wirklich absolut next level.
Ja.
Weil irgendwie habe ich auch null damit gerechnet, dass wir diese Stadt ja grundsätzlich oder Brasilien allgemein überhaupt auf unsere Panamericana, also ich bin wirklich ganz, ich bin so dankbar für diese Routenänderung.
Wir sind ja spontan hier tatsächlich, ja.
Ja, niemals hätte ich gedacht, dass wir Rio vor allen Dingen machen. Wir dachten ja am Anfang, ja. wir fahren bis Max, noch nicht mal São Paulo, wir dachten ja. Florianópolis.
Das genau, ist ja davor biegen wir noch ab, genau.
Davor biegen wir rüber nach zu den Iguazu-Wasserfällen, that's it. Mittlerweile sind wir echt schon deutlich höher und dachten dann so, oh ja, okay, Curitiba, oh yeah, São Paulo. Und dann dachte ich so, komm, dann lass uns aber auch nach Rio fahren. Also wenn wir schon sowas wie São Paulo fahren, dann lassen wir bis nach Rio.
Ja.
Und das, ich weiß nicht, es fühlt sich an wie ein Film. Vielleicht fühlt es, also zum alle Südamerikaner, die hypen ja Paris total krass, weil klar, das sieht man ja in vielen Filmen und sowas. Und du denkst halt dann, wenn du es zum ersten Mal siehst, wie krass das existiert wirklich. Und Paris ist ja, ja. auch eine wunderschöne Stadt, also ja. unglaublich, was sie kann. Und so ist für mich irgendwie Rio.
Ja.
Rio ist für mich, es fühlt sich so krass an, hier zu sein, obwohl wir ja schon mal hier waren.
Ja, ich glaube also, deswegen, besonders deswegen auch, weil hier wirklich Erinnerungen von uns noch drin stecken und ganz, ganz toll. Wir schwärmen unser Leben lang schon von unserem Schüleraustausch nach Rio. Das war für uns so ein prägendes Erlebnis und dass wir hier nochmal hingefahren sind, ist für uns irgendwie, finde ich, für mich ist es nochmal so ein Start unserer Reise in Südamerika. Wir haben mehrere Starts gehabt und das ist irgendwie nochmal so ein Neustart. So nochmal so ein Ding, wo man einfach sagt, das ist einfach gerade so geil, dass wir das so erleben und machen können.
Ich glaube, ja, also wolltest du noch was sagen?
Ja.
Ja?
Ja, und ich freue mich einfach so sehr auf die nächsten Tage, weil wir haben so viele geile Sachen hier noch in Rio vor. Wir werden die Stadt nochmal so richtig genießen.
Ja, auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel.
Aus einem anderen Blickwinkel, genau, denn demnächst wird es wieder ländlicher bei uns. Also als die letzte große Stadt für ganz, ganz, ganz viele Kilometer, die wir erstmal ohne größere Stadt machen werden.
Das stimmt allerdings. Und ich glaube, was halt auch so besonders ist an Rio, dass es eine Stadt ist, wo unheimlich viele Menschen sagen, also sowohl über Social Media oder auch über unseren Freundeskreis oder Familienkreis, die sagen, mach das bloß nicht. Geh nicht nach Rio, das ist
so,
so,
so. Du bist sofort tot, so kriegt man es eigentlich
genau. Du gehst auf die Straße, da ist vorbei. Oder,
genau.
oder nicht nur das, oder deine Sachen sind weg.
Ja, alles so weg, instant. Genau. Sofort.
Sofort.
Da läuft auch keiner rum auf der Straße.
Nein. Die Leute, die führen hier auch gar keinen Alltag. Und das ist, glaube ich, was mir auch über die Reise jetzt hinweg. Ich dachte am Anfang so, ja, das liegt mir am Herzen so, ne? So, ja, ist mir wichtig zu sagen, so, lass nicht alles in Südamerika über einen Kamm scheren, nicht alles ist gefährlich und. Mittlerweile ist es für mich so eine wichtige Sache, weswegen ich das auch immer wieder so gerne wiederhole, egal auf welchem Social-Media-Kanal. Nicht alles über einen Kamm scheren in Südamerika. Und auch wenn man, auch natürlich, Rio ist auf der siebtgefährlichste Stadt der Welt. Und ja, es ist auf gar keinen Fall zu unterschätzen, Leute. Also bitte, wenn ihr auch vorhabt, hierher zu kommen, seid vorsichtig, bewegt euch nachts nicht rum, ruft immer ein Taxi oder ein Uber.
Ja.
Fragt die Leute, wo man sich bewegen sollte, wo nicht, damit eben das nicht passiert, dass ihr euch in eine Favela verirrt.
Genau.
Oder. Habt ein gesundes Bauchgefühl, übertreibt es nicht, überschätzt euch nicht. Bitte, macht das nicht. Gleichzeitig ist es aber so wichtig, nicht alles über einen Kamm zu scheren und auch immer dran zu denken, dass es hier immer noch Menschen gibt, die hier tagtäglich zu ihrer Arbeit gehen, Kinder, die tagtäglich zur Schule gehen,
so ist es.
Zum Kindergarten gehen und irgendwie ihren Alltag wuppen und die schaffen das auch.
Ganz genau. Und heute haben wir schon mal einen Einblick bekommen von Rio und man sieht auch Frauen, die joggen gehen, man sieht Menschen auf Fahrrädern, die auch durch die Stadt fahren, man sieht
Frauen,
Gruppen,
die wunderschön
die
gekleidet sind mit ganz
genau.
viel Schmuck und mit
das
Handys
sieht man
sichtbar.
Auch. Aber wie du gesagt hast, man muss einfach wissen, wo. Wo und zu welcher Uhrzeit ist es okay und wann ist es nicht mehr okay? Und
genau.
das ist das ganz Wichtige hier in dieser Region.
Absolut. Also ich finde auch, dass es, ich hoffe, dass es etwas, also wenn ihr etwas mitnehmt aus dem, was wir euch, so berichten von dieser Reise, dann wäre es mir persönlich, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass ihr Hauptsache einfach mitnehmt, dass es sehr viele wundervolle Menschen gibt und dass sehr oft auch gerade in den Medien halt die super ultra negativen Sachen natürlich gehighlightet werden, weil die natürlich ganz viele Aufrufe kriegen und ganz, ganz viele Klicks kriegen und die schönen Geschichten natürlich gar nicht so gesehen werden. Wir Menschen, die ticken einfach so, da kann sich, glaube ich, auch keiner rausnehmen, da guckt man natürlich erstmal hin. Aber es gibt auch ganz viele tolle Sachen und dafür lohnt es sich zu reisen und es selbst zu überlegen, zu machen halt und dann auch zu selbst auf sich zu hören und Stück für Stück auszutüfteln, wo sind meine Grenzen?
Ja, ganz genau. Und was auch ganz wichtig ist, in Lösungen denken. Also wenn auch so eine Scheiße passiert, wie bei uns mit unseren Reifen, der uns fast überholt hätte, auch dann in Lösungen denken, was ist der nächste Schritt, bevor man irgendwie panisch wird. Und auch das Gleiche wie jetzt in Rio in der Stadt, hier auch in Lösungen denken. Wie komme ich sicher von einem Ort zum anderen? Was möchte ich hier machen? Wie organisiere ich mich? Und dann ist sowas zu wuppen.
Genau, beispielsweise ist es zum Beispiel auch so in den nächsten Tagen, also wir sind sehr gespannt, was wir euch im nächsten Podcast erzählen werden.
Ja,
wir haben tolle Sachen vor und wir haben uns auch jetzt zum Beispiel für Touren zum Teil entschieden. Also wir werden die ein oder andere Sache individuell machen, wo wir einfach sagen, hey, wir kaufen das Ticket oder so und dann gucken wir, was da noch in der Umgebung ist. Aber es gibt auch die ein oder andere Sache, wo wir uns einfach für eine Tour entschieden haben, die zu buchen, weil wir das eben nicht so machen wollen, weil wir sagen, hier sind unsere Grenzen, hier wissen wir nicht, was ist sicher, was ist nicht sicher.
So ist es.
Und da denken wir, dann kann uns ein Guide einfach behilflicher sein. Ja. Und dafür sind die ja auch da.
So ist es. Und wir starten direkt mit einer Favela-Tour in den nächsten Tagen. Das lag uns irgendwie total am Herzen, dass wir da auch nochmal einen intensiven Einblick bekommen.
Gerade jetzt
nach unserer Erfahrung, genau, was bedeutet das wirklich? Was passiert in so einer Favela? Und das bin ich persönlich, hatte ich im letzten Podcast ja auch schon mal gesagt, da bin ich schon sehr, sehr, sehr neugierig. Und es ist auch eine Form, wie man die Menschen auch in so einer Favela auch unterstützen kann. Denn auch meistens der Guide, ich weiß nicht, wie es bei uns ist, ich hatte es jetzt online gelesen, kommt meistens auch aus der Region.
Genau, der ist auch, also das sind Leute aus der Favela selbst.
Aus der Favela selbst. Und man geht da auch in Cafés oder in Kiosks dort und kann dort sich was dann kaufen. Und Teil der Gelder gehen auch in die Infrastruktur, zumindest in den Favelas, die Polizei geführt sind, wo eine Ordnung drin ist, richtig.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend, was so kommen wird. Vielleicht habt ihr einige Fragen. Wir wissen auf jeden Fall, dass gerade dieses Thema Sicherheit ein sehr, sehr großes Thema ist, gerade rund um Brasilien natürlich auch. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann lasst es uns sehr, sehr, sehr gerne wissen. Vielleicht habt ihr auch eigene Erfahrungen schon gemacht. Wir lesen ja auch ganz viele die Nachrichten bei uns, beziehungsweise eigentlich fast alles, auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert. Aber da haben wir auch schon ganz viel gelesen und wir haben sowohl von ganz vielen tollen Erfahrungen gelesen, aber auch von ein paar schlechten Erfahrungen. Und jede Erfahrung ist völlig legitim. Mhm. Das ist natürlich nur unser eigenes Bild, was wir hier berichten. Wir hoffen, das kann euch ein bisschen inspirieren.
Ja, vergesst aber nicht, die 5 Sterne uns dazulassen.
Ja, das könnt ihr natürlich auch sehr gerne machen. Da freuen wir uns auch sehr. Was ich sagen wollte, falls ihr da eigene Erfahrungen habt, dann dürft ihr uns das natürlich sehr gerne schreiben und wir können auch sehr gerne hier mal darüber sprechen.
Richtig, jetzt habe ich es vorweggenommen. Es lag mir so lange auf der Zunge mit 5 Sternen, weil ich es bis jetzt noch nicht gesagt habe, aber ich habe es lange ausgehalten, nicht zu sagen. Ich habe sie fürs Ende aufgespart.
Hast du fürs Ende aufgespart?
Aber jetzt muss ich dir trotzdem reinsprechen.
Ja.
Es tut mir leid. Aber das sind 5 Sterne wert.
Ja, ja, genau. Wir freuen uns da auf jeden Fall sehr für eine Bewertung. Das hilft uns wirklich total. Und vor allen Dingen dürft ihr dem Podcast auch sehr gerne folgen. Vergesst es nicht, dann kriegt ihr nämlich auch eine Benachrichtigung. Wir haben ja nämlich noch keine feste Uhrzeit, aber Leute, der Montag, der ist mittlerweile fast drin, würde ich sagen.
Das haben wir gut hinbekommen.
Wir hören uns auf jeden Fall im nächsten Podcast wieder und sind sehr gespannt, was da dann bis dahin so passiert sind.
Ja, in der Zeit. Ja, machen wir Rio unsicher, würde ich sagen, oder?
Auf alle Fälle.
Rio uns unsicher, keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Ciao.